Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, das sind wir und es ist Februar.
Yo, moin Giorno.
Moin Giorno alle zusammen. Schön, dass ihr reinhört bei uns. Heute haben wir einen tollen Schauspieler und guten Freund zu Gast. Die meisten werden ihn aus der sehr erfolgreichen Serie Marienhof kennen oder vielleicht auch aus der Kultserie Rote Rosen. Er hat nämlich 14 Jahre da mitgespielt, ist auch sonst ein sehr umtriebiger und vor allem sehr netter Mensch, der im Moment auf Mallorca weilt. Und da schalten wir nachher hin. Zu wem, Conny?
Zu Hakim Michael Mizrani.
Ja, und ich
freue mich. Oh, ich fand ihn früher ganz toll.
Ja. Was ein Fan.
Bin jetzt auch schon ein bisschen aufgeregt.
Bist du also ein bisschen feuchte Hände? Ja. Der ist auch wirklich ein sehr, das muss ich ja auch sagen, als Mann einfach Props an Hakim. Das ist ein wirklich sehr, sehr gut aussehender Typ.
Hat wohl Glück gehabt.
Nett ist er auch. Reden kann er, hat was im Kopf und er ist ein Genießer und insofern.
Hast er doch, musst, wieso haben wir so lange gewartet?
Also wir freuen uns auf Hakim. Gossip und Genuss, gleich am Anfang, pass auf, die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Mogelpackung des Jahres 2024 gekürt. Rat mal, was könnte es sein?
Also so Chipstüten sind ja sehr beliebt bei solchen Dingen.
Ja, das stimmt. Aber diesmal ist es was zu trinken. Ja, können wir auch ruhig nennen, ist ja durch die Presse gegangen, es ist der Granini Trinkgenuss Orange. Der Hersteller hat im Frühjahr 2024 die Rezeptur geändert. Die Menge des Orangensafts wurde einfach halbiert und durch Zuckerwasser ersetzt. Und trotzdem hat der Handel den Verkaufspreis beibehalten. Das ist also bezogen auf den Fruchtsaftanteil die Verdopplung des Preises. Krass, ne?
Ja, richtig krass. Ich habe schon gedacht, da ist gar keine Orange mehr drin.
Wahnsinn. Deswegen deine Empfehlung, entweder frisch pressen oder immer auf Direktsaft achten auf der Packung. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Stimmt, ich finde, wenn Orangensaft, dann wirklich frisch gepresst.
Ja,
finde ich. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis.
Definitiv. Dann hat Fernsehkoch Steffen Hensler die Anteile an seiner Restaurantkette Ahoi verkauft.
Hast du das mitbekommen? Ja, davon habe ich gehört.
Mhm. Auch sein Bruder Peter ist nicht mehr Teil von Ahoi, hat den Geschäftsführerposten auch abgegeben. Der Name bleibt allerdings Teil der Außenbeschriftung, sodass die Verbindung zur Marke weiterhin sichtbar bleibt. Und er steht natürlich der ganzen Geschichte beratend zur Seite.
Klar.
Hast du eigentlich jemals über so Franchise-Sachen nachgedacht?
Nee, nicht wirklich.
Nee,
nicht wirklich, nee. Ich mag einfach, das siehst du ja auch bei mir, Restaurant, Bar, Kochschule, ich mag einfach wirklich dieses persönlich. Und ich glaube, das ist auch mit unser Erfolgsrezept.
Mhm. Außerdem, du könntest das, glaube ich, nie ertragen, wenn was ohne deine Kontrolle an den Gast kommt, oder?
Ja, also so möchte ich es nicht sagen, aber ist schon schön, wenn man mal drauf gucken kann.
Ich erinnere mich immer daran, wenn wir zusammen mal bei dir essen und du dein kleines Blöckchen hast und dir Notizen machst, was alles gut ist.
Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man im eigenen Restaurant, wenn man denn.
Du bist ein härtester Tester, ne?
Ich bin wirklich mein härtester Tester. Aber hilft.
Ja, glaube ich. Ach, gestern übrigens.
Apropos, hilft, ne? Weißt du, also das müssen wir natürlich noch richtig feiern, das ganze Jahr über. Ich feiere ja dieses Jahr im Oktober 25-jähriges Jubiläum. Ich habe im Oktober vor 25 Jahren mein erstes Restaurant eröffnet.
Krass.
Ja.
Wahnsinn.
Und deswegen ist die Kontrolle wichtig, damit man auch langfristig dabei bleibt.
Und ist was ist geplant?
Ja, also natürlich.
Es ist ein Straßenfest, bei dir muss eigentlich ein Straßenfest sein. Du hast ja die ganze Straße schon in Beschlag.
Das stimmt,
Hamburg.
Das ist natürlich, die Ebner Wallandstraße hat viele Kilometer Länge. Ja. Das wird eine Megaparty.
Ja. Heidi Klum einfliegen lassen.
Ja, weiß ich gar nicht, da gibt es glaube ich noch witzigere.
Ja, und ich habe noch was gefunden, das wäre vielleicht auch mal was für uns. Im Juni 2025 eröffnet das Ostsee-Baumhaus-Hotel Deutschlands nördlichstes und zugleich das erste Baumhaus-Hotel an der Ostseeküste und in Schleswig-Holstein.
Ach, das ist doch lustig, da können wir doch auch mal mit unserem Podcast hinfahren, da mal eine Nacht verbringen und ein bisschen euch allen erzählen, wie es da so aussieht.
Ich finde das ganz witzig. Ich lese mal vor, das Ostsee-Baumhaus-Hotel umfasst 7 großzügige Baumhaus-Suiten, je 68 Quadratmeter. 7 gemütliche Baumhaus-Lodges, 38 Quadratmeter. Beide Unterkunftstypen sind auf die Bedürfnisse von Paaren oder kleinen Familien abgestimmt. Die Suiten bieten ein großzügiges Raumkonzept mit offenem Wohnbereich, während die Lodges eine intime, gemütliche Atmosphäre schaffen. Besonderes Highlight ist das große, jetzt kommt's, Baumhaus-Spa. Es gibt ein Baumhaus-Spa. Die Sauna bietet eine Kombination aus Natur- und Wellnesserlebnis. Hot Tubs unter freiem Himmel schaffen romantische Momente der Zweisamkeit. Ruhezonen laden dazu ein, die Stille in der Natur zu genießen und den Alltag hinter sich zu lassen. Ich finde das sensationell.
Super, da fahren wir hin.
Du bist ja sowieso viel unterwegs. Hast du hohe Ansprüche an Hotels grundsätzlich?
Also ich unterstelle, es ist genauso eigentlich, wenn ich einen Restaurantbesuch plane. Es kann sein, dass ich einfach Lust habe auf easy Pizza schnell, ja. Hm. Oder ich habe Lust auf richtig gut und dann gucke ich natürlich ein bisschen genauer hin. Klar, so ein Luxushotel hat vieles Schönes, aber wenn ich weiß, so, oh, ich habe da irgendwie einen Job und komme eigentlich nur zum Schlafen, dann bin ich auch relativ...
Gibt es irgendwelche Must-Haves?
Anspruchslos.
Must-Haves, was so ein Ding haben muss? Ich meine, abgesehen jetzt von Sauberkeit.
Also was ich, ja, Sauberkeit ist natürlich irgendwie das allererste. Also was ich richtig schlimm finde in so alten Hotels, wenn die Dusche so in der Badewanne ist.
Mhm. Ah, okay. Ja, also die Dame braucht eine Duschkabine?
Ja, ich brauche eine Duschkabine. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn es so rutschig ist, dass mir übrigens letztes Mal, als ich irgendeines, ach so, ich glaube, da war ich für The Taste unterwegs. Nee, aber was anderes, ist egal, aber dieses Savoy Hotel in Köln.
In Köln.
Da habe ich nämlich verschlafen und die haben so einen Marmorboden und dann bin ich in dieser ganzen Hetze aber so auf die Schnauze gefallen.
Warst du?
Da habe ich richtig Glück gehabt.
Warst du, jetzt kommt's, warst du im Haupthaus oder warst du in den Apartments?
Ich war im Haupthaus. In diesen alten schön schwarzen Dingen.
Hochfloriger Teppich, wo du nicht weißt, was drin ist. Und jetzt kommt der Hammer, diese Whirlpool-Badewanne mitten im Zimmer.
Genau.
Mit einer Seite aus Glas, dass du reinkommst.
Ja, das ist schon ein spezielles Hotel.
Das ist wirklich ein spezielles Hotel. Das sollte man vielleicht, falls ihr es da draußen nicht kennt, das ist aber so das ist sehr, Medienhotel in
ja,
Köln.
Ja, es ist sehr, sehr kommunikativ.
Es ist wie Klassenfahrt.
Also weil an der Bar triffst du immer alte Bekannte.
Immer. Mhm. Da ist immer jemand, der gerade in Köln produziert, den man kennt. Und demnach ist die Gefahr, an dieser Bar zu versacken, auch echt groß.
Bei mir ist mir das noch nie passiert.
Natürlich nicht.
Jetzt weiß ich es wieder. Nur das Beste für die Gäste. Mit unserem Freund Frank Rosin haben wir da gedreht.
Ah, okay.
Mhm. Ich schlafe ja meistens sowieso eher wenig.
Ja, gerade nach gestern. Wir können ja verraten, dass wir direkt am Tag nach der großen Charity-Gala bei dir im Zelt, im Palazzo-Zelt aufzeichnen. Es ist nichts kaputt gegangen.
Es ist nichts kaputt gegangen. Ich muss allerdings sagen, dass es mir noch nie passiert. Das war ja das 7. Mal, dass wir Charity-Gala hatten. Ja. Ne? Und ich laufe das erste Mal in einer relativ großen Gruppe zu einem großen Tisch. Wir laufen rein, wir laufen einmal im Kreis um die Manege und laufen zurück in die Küche.
Ja, ich hab's gesehen.
Was ist denn hier passiert? Total verpeilt.
Habt ihr eure zuständige Frau oder euren zuständigen Herrn vorweg verloren, der euch eigentlich immer zeigt, an welchem Tisch ihr
seid? Nee, aber die war auch verpeilt. Also,
ach so.
Und keiner wusste, wohin und wir standen. Nein, aber wir sind super fit, weil das ist natürlich der große Vorteil. Wenn man arbeiten muss im Zelt, hat man weniger Zeit zu trinken.
Mhm. Ich ja sowieso nicht. Ich mache ja gerade trockener Januar und Februar. Also bis Ende Februar ohne Alkohol.
Also 2 Monate.
Ja, naja, den halben Januar kann ich nicht mitrechnen. Da war ich ja im Urlaub. Stimmt. Da war ich mit meinen Jungs ja.
Deswegen, ja.
Da hat man dann doppelt und dreifach genossen. Und deswegen muss das jetzt auch mal bis Ende Februar sein. Es war übrigens die erste Veranstaltung, auf der ich war von dir, wo ich wirklich nichts getrunken habe. Alkoholfreies Bier, Coke, Wasser. Ich hatte aber einen sehr lustigen Tisch. Das war super. Zora Klipp saß bei uns, Michel Abdullahi.
Jetzt mal im Ernst, also wir können ja auch ohne Alkohol lustig sein. Wir sind ja nicht hier immer auch im Podcast schon mit einer Flasche.
Nein, Champagner. Natürlich nicht. Und außerdem trinken wir ja auch nicht wegen der berauschenden Wirkung, sondern wir sind ja, wenn wir Alkohol trinken, Genusstrinker.
Genau. Und deswegen trinken wir auch keinen Alkohol, sondern nur beste Weine.
So sieht's aus.
So sieht's nämlich genau aus.
Ja. Gestern soll gut gewesen sein. Mein Kumpel, der mit war, hat auf jeden Fall gesagt, hat alles gepasst.
Ja, schön.
Ich habe gesagt, probier den mal und sag mir, wie er schmeckt. Apropos, wie er schmeckt. Wir haben natürlich auch heute wieder ein Lebensmittel der Woche. Und auch da habe ich mich von dem gestrigen Abend ein bisschen inspirieren lassen. Es gab ja so eine Zitronenjette als Nachtisch, was ganz, ganz Großartiges. Und deswegen ist das Lebensmittel der Woche die Zitrone.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Ursprünglich kommen Zitronen weder aus Italien noch aus Spanien. Ihre eigentliche Heimat ist Westasien vor der Indien und China. Erst im Laufe von vielen Jahrhunderten wurden Zitronenbäume in allen Ländern mit wärmerem Klima heimisch. Je nach Herkunftsland und Anbaugebiet gibt es viele verschiedene Sorten. Der Hauptunterschied liegt vor allem in der Schalendicke und in der Saftausbeute. Je dünner die Schale, desto mehr Saft gibt eine Zitrone. Ob die Schale hell und gelb ist oder eine etwas dunklere Farbe hat, spielt dagegen keine Rolle. Manche Sorten haben sogar im völlig ausgereiften Zustand teilweise grüne Schalen bzw. grüne Flecken auf der gelben Schale. Die unterscheiden sich, was Geschmack, Saftreichtum und Inhaltsstoffe angeht, trotzdem nicht von anderen Zitronen. Richtig ist, dass manche Sorten wesentlich mehr Kerne als andere haben, was aber nichts über ihre Qualität aussagt. Zitronen sind super gesund. In 100 Gramm Fruchtfleisch stecken etwa 50 Milligramm Vitamin C. Das ist die Hälfte unseres Tagesbedarfs. Daher natürlich bei Erkältung gut. Aber jetzt kommt's, der Saft sollte nicht groß oder nicht so sehr erhitzt werden, denn bei zu hohen Temperaturen verliert Vitamin C seine Power. Wer gern und häufig Zitrone isst, unterstützt außerdem die Bildung von Kollagen im Körper, das für die Elastizität von Haut, Bändern, Sehnen und Blutgefäßen Bedeutung hat und die Festigkeit von Zähnen und Knochen stärkt. Dank reichlich Kalium regulieren Zitronen auch den Flüssigkeitshaushalt in den Zellen. Das überschüssige Wasser wird ausgeschwemmt, was positive Folgen für einen erhöhten Blutdruck haben kann.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Na? Also ich kann nur sagen, ich glaube, ich bin eine der größten Zitronenfans überhaupt. Ja. Also ohne Zitrone geht in meiner Küche gar nichts. Also das ist wirklich das mit Wichtigste beim Kochen, dieses Spiel von Süße und Säure. Und wenn man das nicht verstanden hat, das habe ich ja bei Großmeister Heinz Winkler gelernt, der wird nie gut kochen können. Und es ist wirklich Zitrone, ob du eine klassische Zitronen-Vinaigrette, ob du so ein Dessert hast wie meine Zitronenjette. Ich habe zum Beispiel im Restaurant eine ganze Zitrone mit halbgefrorenem, die sieht wirklich aus wie eine echte Zitrone auf der Karte. Zitrone geht wirklich in jedem Gang, geht zu Fisch, geht zu Fleisch, geht zum Abschmecken, die Schale auch bitte nicht unterschätzen, auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Also heute ohne Zitronenabrieb geht ja gar nichts
das mehr in der Küche. Das ist wohl wahr. Da sollte man aber darauf achten, jetzt nicht diese Billig-Dinge aus dem Netz zu kaufen, also weil da ist die Schale nämlich oftmals giftig.
Und dann gibt's natürlich sowas wie die tollen Amalfi-Zitronen, wo eben die Schale auch eine ganz große Rolle spielt. Die ist ja sehr, sehr dickschalig und hat eben sehr wenig Saft, aber da kann man sogar so eine Amalfi-Zitrone kann man hauchdünn aufschneiden und wie ein Carpaccio servieren. Mm. Also wo man denkt, so, hä, das geht doch gar nicht, Zitrone so essen, aber es ist großartig.
Also wie gesagt, wenn man die Schale braucht, lieber Bio-Zitronen kaufen, absolut, ganz wichtig, und natürlich auch die vorher trotzdem nochmal waschen. Und hast du davon auch gehört, dass wenn man die vorher rollt, sie mehr Saft geben sollen?
Ja, das gibt ja, stimmt immer das? So Mythen. Ja, natürlich ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, als würdest du sie auch andrücken und dann ist es leichter, sie zu pressen. Ja, kann man machen, kann man auch lassen. Mhm.
Kann man auch sehr gute Drinks draus machen aus Zitrone.
Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Man merkt schon,
merkst dass du, dass ich Moment so ein bisschen unteralkoholisiert bin.
Also ich trinke ja ganz selten Cola, aber wenn, dann mit Eis und Zitrone.
Ja.
Oder?
Definitiv. Und die normale Cola bitte, nicht irgendwelche Zero oder was auch immer, mit diesen Ersatzzuckerstoffen, die wahrscheinlich irgendwie noch schädlicher sind, als wenn man mal wirklich sich die Zuckerbombe gibt, wenn man das in Maßen trinkt, ist es okay.
Und was zum Beispiel auch hilft gegen Kopfschmerzen, das habe ich in meiner Fastenzeit, wenn man so diesen ganzen alles Böse rausspült, kleiner Espresso mit einem Spritzer Zitrone, Kopfschmerzen weg.
Ja, perfekt.
Also Zitrone muss man auch übrigens immer zu Hause haben.
Sowieso.
Immer im Kühlschrank.
Klar. Was hältst du von diesem kleinen konzentrierten Saft, den es da in diesen gelben Plastikdingern gibt?
Ich halte nichts von Fertigsachen.
Nein.
Und deswegen kauf dir eine frische Zitrone, press sie aus, wenn du sie brauchst.
Habe ich übrigens immer, da trinke ich morgens, also ich mache immer so einen Apfelessig mit einem Spritzer Zitrone, schütte das auf mit Wasser und das ist so mein Stoffwechselbooster, um in den Morgen zu starten.
Funktioniert
das. Ist wirklich,
ich trinke jeden Morgen Tee mit einem Spritzer Zitrone.
Und auch so ein kleines Wölkchen, so ein Milchwölkchen.
Mag ich auch gerne, aber ich denke immer, weißt du, wir müssen immer auf unsere Figur aufpassen. Und wenn ich dann so ein bisschen 8, 16 oder was auch immer mache, dann verzichte ich auf Milch.
Das ist richtig. Beim Fasten soll man ja nur Kaffee pur und irgendwie Wasser trinken.
Und viel und Tee.
Genau. So, jetzt habt ihr es. Wenn ihr auch ein Lebensmittel habt, das ihr gern mal hier behandelt hören wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. podcast@iswashase.de oder ihr könnt euch natürlich auch gerne auf Social Media begeben, Insta und so. Da sind wir auch da. Schreibt uns einfach eine DM, eine Direct Message und dann gucken wir mal, ob wir das unterbringen. So, jetzt zu unserem Gast. Ich habe ihn ja am Anfang der Sendung schon ein bisschen angeteasert, wie man das im Fachjargon sagt. Er ist ein Seriengesicht, das aus Deutschland eigentlich kaum wegzudenken ist. Er hat in echten Kultserien gespielt, im Marienhof zum Beispiel, da dürften sich alle noch dran erinnern. 14 Jahre hat er bei Rote Rosen auch in der ARD gespielt und er ist ein wahnsinnig dufter Typ. Jetzt gerade auf Mallorca unterwegs, wo wir ihn, glaube ich, im Auto erwischen. Hier ist Hakim Michael Mezziani.
Hola, hola, ¿qué tal? Du, die Ankündigung fand ich ganz gut, aber es hört sich an, als wäre ich schon alt.
Das nein, überhaupt nicht.
Urgestein, das ist ja...
Du bist Kult, du bist einfach Kult. Und Conny hat schon verraten, dass sie ein bisschen nervös ist, weil sie dich immer sehr attraktiv fand.
Ja, also auch das nächster Fehler fand.
Naja, früher als du es geguckt hast, jetzt natürlich, meine Güte. Ihr legt aber auch jetzt meine Worte auf eine Goldwaage. Ja, ich weiß.
Ein super Einstieg, toll, danke euch beiden. Hätte nicht besser laufen können.
Nein, es läuft richtig rund hier und wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Und auch, dass du noch so jung bist wie damals in meinen jungen Träumen.
Siehst du mal, wir sehen dich hier über FaceTime. Du hast dich ja kaum verändert, mein Junge.
Total, ja. Und sag mal, ihr beiden, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
Also geschäftlich verbunden schon sehr lange. wann startete denn unsere Sendung? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann
2010? 10 würde ich auch sagen.
Irgendwann so um den Dreh.
Ja.
Wie seit 2010 macht ihr das schon? Nein.
Ja, nicht den Podcast. Wir haben ja, das fing ja alles mal an mit dem Hasen und mir in dieser wunderbaren Sendung des NDRs, Polettos Kochschule. Und da hatte ich am Anfang immer verschiedene prominente Gästinnen und das war ein bisschen anstrengend. Und dann haben wir einen richtig guten Nachwuchsschüler gesucht.
Hashtag Klotz am Bein.
Und dann hatten wir einen, der war auch super, der hatte nur ein kleines Problem, dass der vegan war und das ließ sich einfach nicht vereinbaren und Dennis hat nebenan produziert und dann haben wir aus Spaß gesagt, komm, wir holen mal Dennis. Und das hat einfach sofort gematcht zwischen uns beiden und ja. So ist Dennis in mein Leben getreten.
Oh, wie schön.
Das ist eine schöne Geschichte, finde ich.
Ja, absolut.
So fangen viele gute Beziehungen an.
Ja, richtig.
Und
daraus ist
heute
eine ganz tolle Freundschaft geworden. Aber wir wollen nicht so viel über uns reden, wir wollen über dich reden, mein Lieber.
Du, ja,
wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen Entstehungsgeschichten sind, musst du uns natürlich verraten, wie bist du zum Marienhof gekommen? War das ein ganz normales Casting oder wie war das damals?
Also die Frage ist im Grunde genommen, wie bin ich überhaupt in diese wahnsinnige Fernsehwelt reingestolpert?
Genau.
Das ist so das eigentlich, ne? Ich war ja vor Marienhof schon. Also mein Anfang, der war tatsächlich so dinosaurierartig, 1997. Überleg mal.
Gott.
Jetzt könnt ihr mal rechnen. Das ist lange her, oder?
Ja, das ist richtig lange her. Da habe ich meine erste Fernsehsendung moderiert, 1997.
Ja. Ja, ist lange her. Und damals hat man noch mit D-Mark bezahlt. Also da kennen viele gar nicht. Das komische D-Mark-Ding. Naja, ich wollte nie Schauspieler werden. Ich wollte eigentlich immer, das war so mein Ziel, ich wollte immer das aktuelle Sportstudio, wer das noch kennt, moderieren, weil ich einfach so sportverrückt war. Ich habe selber gerne Sport gemacht, selber gerne auch zugeguckt und dachte so, oh, wie cool muss das sein, wenn du mal so am Spielfeldrand später stehst und die Fußballer interviewen kannst oder auf den Tennisplätzen dieser Welt oder an den Skipisten dieser Welt. Naja, so, und das war so mein Traum. Deswegen habe ich weil ich nicht wusste, wie es geht, ne? Wie wird man das denn? Wie wird man denn Sportmoderator? Keine Ahnung. Meine Mutter war alleinerziehend, hatte auch überhaupt keine Kontakte so in die Richtung. Die hat beim Jugendamt gearbeitet, hatte also mit der Fernsehwelt überhaupt nichts zu tun. Ja, dann stehst du denn da nach dem Abi und weißt nicht, was du machen sollst, ne? Und aus lauter Verzweiflung habe ich dann was studiert. Und zwar Sportwissenschaft, Journalismus und ja, ein bisschen BWL. Und ich dachte so, ja Mensch, das müsste doch reichen dafür, ne? Dann machst du ein Studium und Sport, Journalismus, das passt auch ganz gut. Das Dumme war nur, dass ich dann fertig war mit dem Studium, habe mein Diplom von der Uni abgeholt, wahre Geschichte, und am gleichen Tag bekomme ich einen Anruf meiner Agentur, also ich habe damals während des Studiums ein bisschen gemodelt, und die haben mich dann sozusagen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, so einer Serie mitzumachen. Und diese Serie, das war damals Verbotene Liebe.
Ah, ja. Das, genau. Die andere Kultserie.
Die andere ist es um mich geschehen.
Okay.
Und die fand ich damals aber auch gut, die Serie. Ich habe die auch geguckt. Ja, Jan und Julia, diese Inzestgeschichte, und beide wissen nichts voneinander, und fand ich cool und fanden auch viele von meinen männlichen Freunden gut. Also es war eine Serie, die hat man damals als Mann auch gucken können, ohne irgendwie angefeindet zu werden. Und dann habe ich dann damals wirklich von der Agentur so in Vorbereitung auf das Casting bekam ich dann per Fax auf diesem Thermopapier bekam ich dann diese Szene zugeschickt. Und ich hatte ja natürlich keine Ahnung von Schauspielerei und bin dann da hingegangen nach Köln, hab da so ein komisches Casting gemacht und wahnwitzigerweise fanden die das gut.
Das ist
Ich hab lange überlegt, woran das gelegen haben könnte. Ich glaube, das lag daran, dass ich vielleicht einfach genau das, ich war so unbedarft, würde man sagen. Und dann kam ich heute würde man sagen Recall. Dann gab es, glaube ich, noch ein Re-Recall. Und irgendwann rief mich dann Köln an und sagte, ey, also ich in Hamburg, ne, die Kölner riefen an und sagten, ey, du bist es. Ich so, wie, was bin ich? Hatte ich schon fast wieder vergessen. Ja, hier, das war dann quasi die Titelgeschichte. Also Jan und Julia sind gegangen und dann haben die zwei Neue gesucht. Und ich war dann der eine Neue. Und dann, ja, du bist es. Und dann, ja, war ich erstmal ein bisschen so von den Socken, ne? wie, was, ach, das? Ja. Und geht in 3 Wochen los und so, ne? Das kam so ein bisschen überraschend, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Aber als die mir dann gesagt haben, was sie bereit wären zu zahlen, habe ich gesagt, okay, hört sich nach einem Deal an, mache ich.
Ja, und da sind ja dann einige Jahre auch draus geworden. Ne? Und das war ja wirklich, also ihr wart ja bekannt wie nix. Also es war absolut Kult in Deutschland. Ich weiß, weil ich damals auch dieses Programm zwischendurch gemacht habe im Vorabend. Das hieß Studio 1 und da musste ich diese ganzen Serien auch immer gucken und durfte euch anmoderieren und abmoderieren. Und ein paar waren dann auch auf meiner roten Couch zum Interview und so. Wie bist du denn mit diesem plötzlichen Serienruhm so umgegangen, dass dich plötzlich jeder kannte? War das okay für dich?
Ja. Also das war jetzt nie etwas, was ich so unbedingt gesucht habe. Also habe ich auch nicht gestört. Ich bin jetzt halt kein menschenscheuer Typ oder so. Ne? Im Gegenteil, ich mag Menschen. Hat mich jetzt nicht so gestört. Fand ich jetzt aber auch nicht besonders geil. Also hat man ja in der Regel nichts von. Ne? Wenn dann irgendwie da Oma Kasubke kommt oder die Enkelin und fragt, kann ich mal ein Autogramm haben? Das ist nett. Und ich freue mich darüber, dass Leute mich kennen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das suche, solche Situationen. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, absolut. Ja. Klar, aber ich glaube, wenn man in so einer Serie jeden Tag abends on screen ist, wie man das so nennt, ist das, glaube ich, nochmal eine andere Dimension. Und ihr hattet ja wirklich auch sehr viel junge Zuschauer, die dann richtige Hardcore-Fans auch waren, mit Fantagen und mit allem, was da so veranstaltet wurde. Und ich glaube, das ist nochmal eine Nummer anders, Micha.
Es gab viele witzige Situationen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, das war tatsächlich Marienhof. Und dann stand ich da mit meiner Frau Anja, also damals noch nicht Frau, aber Anja und ich. Wir waren in der Stadt mit Lilly, unserem kleinen Jack Russell Mischling. Und Anja wollte unbedingt, also Marienplatz, ne? Wir sprechen über Epizentrum. München. Und Anja wollte unbedingt zum H&M rein. Darf man das sagen bei euch?
Ja, sicher.
Wir sind vogelfrei.
H&M. Also bei H&M ist sie rein. H&M.
Ja. Hasi und Mausi. Ja.
Hasi und Mausi, da ist sie rein. Und ich hatte keinen Bock und sagte so, du weißt was, ich warte hier ein bisschen. Ich gehe mal rein und ich bleib dann hier. Und dann sah ich aus dem Augenwinkel aber schon, dass Zielgruppe Marino war ja tatsächlich weiblich, so zwischen, ich sag mal, 14 und 34, so irgendwie, ne? Und dann sah ich schon so ein junges Mädel, vielleicht 16, 17, so auf der Stelle rumtippeln. Und sobald Anja dann weggegangen ist, also in den H&M rein, H&M, ist sie dann auf mich zugestürzt und kam dann angerannt, ne? War ganz aufgeregt und fragte dann, das gibt's ja gar nicht. Darf ich mal ein Foto machen? Und dann sage ich, natürlich kannst du ein Foto machen. Stell mich so in meine Fotoposition. Da fotografiert die den Hund. Nein, ist der süß. Was ist das denn für einer? Wie heißt der denn?
Oh, sehr schön. Ja, großartig.
Ja, so, solche Geschichten gab es auch. Ne? Also wenn man so denkt, so ja, man ist so Fame und so und man ist mega bekannt. Jeder muss einen doch. Nein.
Es war der Hund. Nein.
Sehr schön.
Süße Geschichte. Wobei man muss ja auch sagen, dass du das auch in einer Zeit damals gemacht hast, ähnlich wie ich, wo es so Social Media noch gar nicht so gab wie heute. Also stell dir vor, das wäre unter diesen Umständen in der heutigen Zeit alles gewesen. Ich glaube, dann wäre es nochmal eine Runde aufregender gewesen, oder?
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ne? Also... Ja, ich fand es so auch schon ganz okay, ne? Also das hat so auch schon gereicht. Heute ist es jemand alles ein bisschen schneller verfügbar und jeder hat sein Telefon irgendwie, ne, dabei und kann mal schnell ein Selfie machen und das ist eben, ja. Also ich sage mal so, das ist natürlich, also mein Bekanntheitsgrad, das war jetzt so völlig in Ordnung, ne? Also ich hätte mir nicht vorstellen können, sowas wie Boris Becker, sage ich mal, oder so echt bekannte Menschen, international vielleicht sogar bekannte Menschen, George Clooney, Julia Roberts, so, also Menschen, die man auch dann auf den Fidschi-Inseln kennt. Ich glaube, das ist so, ich sage mal, klar, das Geld würde ich gerne mitnehmen und auch so die Möglichkeit vielleicht aus diesen Drehbüchern dann, die vorgeschlagen bekommen, auszuwählen, finde ich auch gut. Aber ich hätte keinen Bock auf dieses weltweite Erkanntwerden. Ich sage mal, das ist so ein weltweiter Knast für mich. Du kannst ja nicht mal eben im Club Aldiana auf der Liege liegen und in der Nase popeln, weil dann bist du gleich wieder dann in der Bunten damit. Oder sonst irgendeiner internationalen Gazette. Also so deutsche Bekanntheit, finde ich, ist völlig ausreichend. Und wenn man dann nach Spanien fährt oder Italien, kennt einen keiner mehr, das ist völlig in Ordnung. Aber alles andere, boah, das ist, glaube ich, mehr Last als eine Freude.
Nun war das bei dir ja relativ schnell von 0 auf 100 mit dem Engagement. Und ich glaube, wenn man in solchen Serien spielt, Micha, ist man auch in so einer, ja, in so einer Tretmühle drin. Ne? Also wie anstrengend ist das da jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Minuten ihr da macht, abzuliefern?
Ja, ich glaube, das wird so. Ja, ich finde das schon nicht unanstrengend, weil du eben du hast diesen Rhythmus, ne? Also ich habe es immer so gemacht und das macht garantiert jeder anders. Ich habe dann mein Drehbuch für die Woche am Wochenende mal gelernt. Das waren immer so zwischen 80 und 120 Drehbuchseiten.
Boah.
Ne, so ein kleiner Arztroman.
Oh Gott.
Und den habe ich dann immer gelernt, diesen kleinen Roman. Weil ich immer vorbereitet sein wollte für die Woche, weil kam ja auch schon mal vor, dass das umdisponiert wurde, weil irgendjemand ausgefallen ist, ne? Oder was, ne? Ihr kennt das ja. So kurzfristig reagieren ist dann immer so angesagt. Und deswegen wollte ich immer alles gelernt haben, alles vorbereitet haben. Und also habe ich diese Seiten gelernt, habe das dann in der darauffolgenden Woche dann abgeliefert, so diesen Text, und habe ihn dann wieder gelöscht, um dann wieder das nächste, die nächsten Arztroman zu lernen. Und das über Jahre, das ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob es anstrengend ist. Es ist so eine Routine. Und wenn man dann jeden Tag ins Fitnessstudio geht, dann ist man irgendwann auch dann fit, ne? Dann merkt man nicht mehr, dass man die 60 Kilo auf der Flachbank irgendwie stemmt. So ein bisschen ist das. Aber so der Job an sich, der hat mir Spaß gemacht und ist mir entsprechend immer leicht von der Hand gegangen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie anstrengen muss oder irgendwie was Tolles mich überwinden muss, so irgendwas. Das hat mir Spaß gemacht, hat mir leicht gefallen und von daher fühlt es sich nicht wirklich an wie Arbeit. Das ist echt nicht gelogen.
Deswegen bin ich nie Schauspieler geworden. Ich war schon immer schlecht im Auswendiglernen.
Ja.
Ich kann mir nie merken, aber wie ist denn das bei dir? Man kennt ja dieses Festplatte bespielen und dann schnell wieder löschen müssen. Hast du irgendwie alle Rezepte komplett im Kopf oder?
Ja, das ist, ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil du hast ja, du musst dir einfach die Basis aneignen, dass du überhaupt in der Lage bist, eine Soße zu kochen, oder das ist, er wiederholt sich ja und wird immer nur wieder mit anderen Aromen bespielt. Und wenn du das einmal safe hast, dann kannst du daraus ganz locker dich weiterentwickeln und dann ist das hier oben einfach abgespeichert, ist auf der Festplatte und kann jederzeit wieder abgerufen werden.
Wobei, Micha, das ist bei euch natürlich auch dämlich, wenn du einen schlechten Tag hast, haben automatisch alle anderen auch einen schlechten Tag, weil ihr die ganze Scheiße nochmal drehen müsst.
Das stimmt. Aber Dennis, hast du mich gerade Micha genannt?
Ja, Entschuldigung, ist immer noch so drin. Hakim.
Also von früher noch,
ne? Von früher,
von früher. Aber weißt du was, es gab echt mal eine Phase, ich glaube, da haben wir jetzt auch kennengelernt,
ja.
Da hat dann irgendwie meine Agentur gesagt, weil, also Hakim Meziani, ne, ist natürlich echt schwierig, anspruchsvoll zum Aussprechen auch, ne,
ja.
Weil der Vorname auf dem gleichen Konsonanten endet, wie der Nachname anfängt. Und schwer zu merken, also muss ich eh immer stabilieren, wenn ich irgendwie am Telefon bin oder was. Und dann hat die Agentur gesagt, Moment mal, du hast doch einen zweiten Vornamen. So, ja, stimmt, das steht noch Michael drin. Sagt aber kein Schwein, hat nie einer gesagt. Steht nur drin, hat aber keiner gewusst eigentlich. Naja, dann haben wir da so gesessen und überlegt, also Michael Meziani klingt ja gar nicht schlecht eigentlich, ne? Klingt so nach Filmstar. Und vor allen Dingen musst du Michael auch nicht buchstabieren. Naja, und dann haben wir tatsächlich, das war zu Marienhofzeiten übrigens, Dennis, genau. Deswegen kommst du.
Ja, aus der Münchner Zeit, wir haben uns ja in der Münchner Zeit, als ich auch in München war und produziert habe, da haben wir uns ja kennengelernt, schon 800 Jahre gefühlt her. Und deswegen, da warst du für mich immer Micha.
Ja, das war eben genau, Dinosaurier-Zeitalter, ja. Noch. Und da habe ich dann halt diesen Michael dann quasi aus der Kiste geholt. Das Dumme war nur bei Marienhof, also ich habe ja da angefangen als Michael Meziani. Also haben mich auch Leute dann, Regisseure, Kameraleute, keine Ahnung, angesprochen mit Michael. Das Dumme war nur, ich habe mich darauf gehört, nicht reagiert, weil ich auf diesen Namen natürlich gar nicht getriggert war. Also hat das dazu geführt, dass ich eben halt immer dann weitergegangen bin, Leute hinter meinem Rücken, hey Michael, gerufen haben. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee, also das war nach Marienhof, da habe ich gesagt, nee, es fühlt sich irgendwie falsch an, fühlt sich nicht richtig an. Und irgendwie habe ich dann den wieder nicht ganz gestrichen, aber jetzt bei Rote Rosen beispielsweise stand ich dann immer unter Hakim Michael Meziani, obwohl Michael wirklich keiner zu mir sagt. Außer Dennis.
Ja, ne? das tut mir leid. Ja, es ist einfach noch so von früher drin. Deswegen. Aber wir haben dich hier im Podcast auch ganz korrekt mit beiden Vornamen angekündigt. Also ja. Das ist nur, damit wir da safe sind.
Aber Conny, was du gerade so gesagt hast mit dem Kochen, ne? Das kann ich total nachvollziehen. Also das ist die Parallele vielleicht zu dieser Schauspielerei, dass du irgendwie dann diesen Text nämlich auch so, den hast du so als Basisgerüst, ne? Der liegt so vor, aber du kannst drumherum so ein bisschen dann variieren. So stelle ich mir das Kochen
ich
ja auch.
Ich stelle mir das übrigens bei dir auch so vor, dass man natürlich auch irgendwann in diese Rolle lebt. Und da einfach so in dem ganzen Wortlaut und dem der ganzen Person drinsteckt. Und dann ist es so, wie du sagst. Dann kann man natürlich auch ein ganz bisschen locker drumherum
sprechen. Ja, vor allem gibt es die Leute, es gibt ja wirklich immer noch, man soll das gar nicht glauben, aber es gibt ja wirklich Leute, die das dann irgendwann auch nicht mehr trennen können und dich dann für deine Rolle halten, wenn sie dir auf der Straße persönlich begegnen, ne?
Ja, das geht mir so. Ich habe mich immer für meine Rolle gehalten.
Bis heute.
Nein, bis heute. Ich bin doch der Ben. Nein, ich bin echt, also ich bin, glaube ich, einer von denen, die, die Frage gibt es ja oft, ne? So, was ist der Unterschied zwischen deiner Rolle, zu dir und deiner Rolle? Und hast du dir schon mal Sachen mit nach Hause genommen oder so? Nein. Das ist ziemlich klar. Das, also was ist, ne? Das eine ist ein Job. Klar, der Ben, meine Figur, nach 14 Jahren hat er auch viel von den Sachen, die ich so habe, bestimmt so mit abbekommen, so unfreiwillig. Aber das war jetzt nie so, dass ich nach einer traurigen Szene irgendwie zu Hause auf dem Sofa gesessen habe und geheult habe. Nein.
Kommen wir mal zu den kulinarischen Dingen. Wir sind ja ein kulinarischer Podcast. Wir wollen natürlich erstmal von dir wissen, bist du selber, also was für eine Art von Genießer bist du? Ich setze mal voraus, dass du ein Genießer bist. Bist du einer, der Bewegung und andere schöne Sachen genießt oder kannst du auch Essen genießen?
Aber wie kommst du darauf, Dennis, dass ich ein Genießer sein könnte?
Ich finde schon, dass du aussiehst, ich meine jetzt auch die Tatsache, du bist auf Mallorca unterwegs und du bist ja jetzt auch, sag ich mal, vom Äußeren nicht gerade vom Traktor überfahren, also bist ja ein attraktiver Mann und so stelle ich mir einen Genießer vor. Das war ganz freundschaftlich gemeint.
Ja, natürlich. Na, ich bin ein Connoisseur in allen Bereichen, in allen Lebenslagen.
Also kannst du was am Herd oder kannst du nix?
Ich war den schönen Dingen nie abgeneigt. Falls du weißt, was ich meine.
Natürlich weiß ich, was du meinst.
Das habe ich sogar verstanden. Ja.
Nein, tatsächlich, also erstmal kochen. Ja, ich liebe Essen und deswegen mag ich auch das Kochen sehr. Das fing eigentlich aus der Not heraus an, dass ich als junger Mensch, als ich noch zur Schule und Uni ging, also als ich im Studium war, da hatte ich ja nicht groß Geld, mir teure Restaurants zu leisten. Also wenn ich dann mal irgendwie was im Restaurant gegessen habe, was mir geschmeckt hat, habe ich versucht, das zu Hause nachzukochen, weil es einfach günstiger war. Ja. So fing das an. Und so bin ich dann zum Kochen geraten und habe dann irgendwie, ich kann gar nicht mehr sagen, ich habe nie ein Buch gelesen, nie ein Kochbuch, aber habe dann versucht, nach Sachen im Grunde genommen, wie heißt es mit Hensler nochmal hier, nee, mit Melzer, dieses Ding, Kitchen Impossible.
Ja, nachzukochen. Ich habe was bestmöglich.
Genau. Genau, und habe überlegt, so, was könnte das sein? So, was ist da drin, ne? Und wie wird das hergestellt? Und dann ein bisschen mit Freunden gesprochen oder mit den Müttern der Freunden gesprochen, um zu gucken, wie, ob die mir was sagen können. Und später im Zeitalter von Internet und so, ne, da kommt mir anfangen zu googeln. Und so habe ich mir so ein kleines paar Skills angehäuft. Ich kenne so ein paar Grundrezepte. Ich koche ehrlich gesagt, wenn ich was mache, dann eher so Sachen, die schnell gehen, ne? Asiatisch total oft und gern bei uns oder italienisch. So diese Hausmannskost. Ich habe auch schon Kohlrouladen gemacht und Rouladen und Gulasch. Und es gibt jedes Jahr zu uns zu Weihnachten gibt es ein Rehrücken mit selbstgemachten Kartoffelklößen und Rotkohl und einer Rotweinsoße. Also das ist so mein Signature-Gericht, wird man heute sagen. aber ich habe das nie gelernt oder so. Aber ich mache das wahnsinnig gern, weil ich wahnsinnig gern esse. Ja, ich bin ein Genießer.
Ja, das klingt doch hervorragend. Und was du mir verraten hast und worüber wir jetzt auch mal ein bisschen sprechen können und vor allem Werbung machen können, ist, dass du jetzt selber auch unter die Rumhersteller gegangen bist?
Mhm. Ja. Ich mache jetzt richtig Rum.
Du machst Rum.
Das
hört sich auch schön an. Wie kamst du denn dazu? War das schon immer dein Lieblingsdrink oder wie ist das gekommen?
0,0. Ich habe immer diese hier Cuba Libre, ne? Mhm. Also Rum mit dann, also ein billiger Rum, dann irgendwie mit so einer Schalen Cola und einer Zitronenscheibe. Das fand ich immer ganz, 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 ganz schrecklich früher. Wirklich. Also hassen ist ein großes Wort, aber ja, ich habe es gehasst. Und als dann Harry, mein Kompagnon, der hat mit Rohstoffen gehandelt. Und zwar mit Bio-Rohstoffen in der ganzen Welt. Und kam dann irgendwann, der war ganz viel in Südamerika, in Mittelamerika, und irgendwann kam er wieder, das war vor circa 4 Jahren, 4,5 Jahren, und sagte dann so, ey Hakim, ich habe da eine lebensbereichernde Erfahrung gemacht mit Rum. Lass mal Rum herstellen. Totale Schnapsidee natürlich, ne?
Was für das Wort ist.
Total, was für ein Schwachsinn, ne? Und das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht, indem ich sagte, ey, Alter, bist du nicht ganz dicht? So, und das ist, wenn man jetzt zurückblickt, war das so ein bisschen die Initialzündung. Also der Name wurde da geboren. Alter, bist du nicht ganz dicht? Und wir haben es dann tatsächlich gemacht. Und das ist heute stellen wir Deutschlands ersten Bio- und Fairtrade-Rum her.
Wow.
Das ist wirklich die Kombination. Es gibt ein Bio-Rum, es gibt ein Fairtrade-Rum, aber es gibt nicht beides. Und wir sind Hamburgs kleinste Destillerie. Wir bekommen die Melasse, die Biomelasse aus Paraguay. Und wir produzieren von A bis Z in Hamburg-Bramfeld, in der Nähe vom Otto-Versand. Nicht im, aber in der Nähe. Vom Otto-Versand stellen wir dann wirklich von A bis Z den Rum her. In unserer Brennblase und bis zur Abfüllung wird alles bei uns in Hamburg gemacht. Und da bin ich stolz drauf. Da haben wir, glaube ich, was Tolles auf die Beine gestellt. Hört sich jetzt so ein bisschen, also Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema bei uns. Wenn die Flaschen leer sind, dann kannst du die theoretisch bei uns dann auch wieder auffüllen lassen, wenn du vorbeikommst. Das ist also, die Möglichkeit gibt es. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach Jutebeutel und Bio und Öko an. Wollen wir auch sein, aber gleichzeitig sind wir auch so ein cooler Lifestyle rum. Weiß nicht, wenn ihr die Flaschen mal einblenden würdet, bitte. Jetzt.
Ja, genau. Klar. Akustisch blenden wir sie ein. Nee, wir verlinken aber, das Hakim, Ganze natürlich.
Ich nehme
natürlich
das gleich zum Anlass, weil ich habe ja jetzt auch seit knapp 3 Jahren eine Bar neben meinem Restaurant. Und da gehört natürlich immer ein guter Rum dazu. Also da müssen wir uns auf jeden Fall mal austauschen. Wenn du irgendwann mal von dieser Insel zurückkommst nach Hamburg, dann verabreden wir uns bei mir in Paulas.
Total klar. Ich habe dir ja, Conny, du erinnerst dich vielleicht, bei der letzten Palazzo-Veranstaltung so ein kleines Körbchen gegeben. Ne?
Stimmt.
Ach, das fällt dir jetzt erst ein. Ist ja eine Frechheit.
Die wird so viel beschenkt, diese Frau.
Nein. Ja.
Aber schau doch mal, wenn du jetzt das Körbchen noch finden solltest, da sind wirklich, wir haben hier einen weißen Rum, wir haben einen braunen Rum und, halte ich fest, wir haben auch einen Hamburger Mandelhörnchenlikör. Der heißt Moin Mandy. Oh. Mandy wegen Moin Gott, Mandy.
Das klingt ja geil.
Ja, und also dann gibt es aus Point Mandy, kannst du nämlich ein Ciao Mandy machen. Das ist unser Signature Drink. Da nimmst du ein Mandy auf Eis mit einem Schuss Espresso. Dann heißt er Ciao Mandy. Und schmeckt total gut, wirklich. Also ja, ich cool. bin Fan davon.
Also ich mache mich gleich auf die Suche.
Ja, also das Gute ist ja, rum hält sich ja. Also auch ja. wenn das Körbchen von letztem Jahr ist, Conny, kein Problem, das hält sich.
Das ist mir jetzt richtig ein bisschen unangenehm.
Ja.
Ja.
Aber wo könnte das Körbchen sein, Conny? Wo könnte das denn sein? Was glaubst du denn?
Ja, also das weiß ich noch nicht.
Irgendwo, das hat natürlich einen Ehrenplatz bekommen bei dir. Ja, natürlich. In deiner Wohnung irgendwo, ja. Weißt du, was ich ja so liebe, ist ja dieses mallorquinische, das kennst du wahrscheinlich auch, diesen Carajillo, also ein Espresso mit Rum irgendwie schon morgens so in den Tag zu starten, das ist eigentlich der perfekte Beschleuniger, wie ich finde.
Das ist so der Harald-Junke-Trink, ne?
Ja, genau. Keine Termine und leicht ein Sitzen, ne?
Ja, so, genau. Merkt keiner. Im Kaffee merkt da keiner.
Stimmt, richtig. Ja, großartig. Ich müsste, also ehrlich gesagt, habe ich mich mit Rum noch gar nicht so groß beschäftigt. Ich bin ja ein großer Whisky-Fan. Also Rum stellt man denn so ähnlich her wie Whisky oder wie funktioniert das?
Ja, das Prinzip ist schon so, dass du eben, Conny, du weißt das bestimmt, oder? Also du brauchst die Biomelasse, du brauchst Wasser, du brauchst Hefe und dann wird das über mehrere Stufen destilliert. Und wenn du einen braunen Rum herstellst, dann geht's eben halt noch um die Lagerung im Fass, ne? Dass noch dann diese Aromen des Holzes auf den Rum übergehen. Das ist der Reifeprozess einfach, ne? Ja, es ist eine aufwendige Sache, es ist eine Wissenschaft für sich. Wir haben natürlich auch Brennmeister, die sich darum kümmern. Das kannst du jetzt mal eben so hier in der Hobbythek so, ist das vielleicht möglich, aber wenn du das dann kommerziell machen willst und da auch dich an bestimmte Prozesse, Verfahrensprozesse halten musst, dann brauchst du da Profis einfach auch. Ne? Hm. Und das ist ein tierisches Ding, wirklich, wenn du dann auch diese Zertifikate haben willst, Bio-Zertifikate, und dann kommt der Zoll ins Spiel. Und das ist echt ein Riesending. Ne? Und da muss ich Harry auch nochmal ganz kurz hier öffentlich loben. Harry, hast du echt cool gemacht. Der war natürlich da in dem Prozess viel, viel stärker noch drin im Tagesgeschäft und hat das Ding wirklich aus dem Boden gestampft, auch mit meiner Hilfe, ja, aber er ist da wirklich federführend der entscheidende Mensch gewesen und deswegen, Harry, du bist der Geilste für mich.
Ja, Props an Harry und wir werden das Ganze natürlich gebührend verlinken, wer da Interesse hat, der schaut bitte in die Shownotes, da werden wir euch das alles ganz genau reinschreiben und unter Umständen gibt's den demnächst bei Frau Poletto in einer Bar zu
Ciao
trinken.
Mandy, ja, sag genau, ich nur.
Ciao Mandy.
Und wenn man dann finden sollte, auf jeden Fall ist der auch bei Amazon zu bekommen, ne? Ja. Bei uns auf der Internetseite oder bei feingeist.de, auch eine große Webseite für Spirituosen und Rauchwaren. Genau. Und demnächst auch dann beim Edeka nebenan.
Ja, super. Das hört sich ja super an.
Und im Paulas.
Und im Paulas. Und lass uns jetzt noch mal ganz kurz über deine letzte große Serie sprechen. Ich glaube, 14 Jahre oder so, Rote Rosen.
Ja,
das ist ja eine wirklich wahnsinnig lange Zeit. Hat sich das in irgendeiner Weise unterschieden vom Marienhof, außer dass du ein bisschen älter, reifer und mit Erfahrung vom Marienhof da verpflichtet wurdest? War das eine andere Welt oder war das ähnlich?
Meine Rolle hieß anders. Ansonsten war alles gleich. Natürlich. Das ist schon so eine kleine Oase gewesen an Lüneburg, weil einfach drumherum nicht so viel war. Weißt du, München, Köln sind ja auch ein bisschen so die Medienstädte, ne? Und da hast du natürlich dann viele andere Produktionen, noch viele andere Schauspieler und so. Lüneburg war so eine kleine Oase und für mich war das deswegen so schön, weil ich direkt da in der Nähe, ich habe genau zwischen Lüneburg und zwischen Hamburg in Maschen, im wunderschönen Maschen.
In einem Studio
lebt.
In Maschen. Kennt ihr das?
Von ja, klar, von ja, klar.
Gleich bei der Autobahn.
Genau.
Der ist übrigens, der hat auch bei uns wirklich im Ort gelebt. Ne? Ich glaube, das war der Cisco. Okay. Das war einer von den Truckstop-Boys. Und der ist dann, zumindest als wir da einzogen, das war ja auch schon wieder vor 13 Jahren oder was, der ist dann mal mit seinem uralten Mercedes im Cowboy-Hut und einer Kippe im Mund durch die Gegend gefahren. Die Fenster waren immer hochgekurbelt, ne? Also der hat sich immer selber eingenebelt.
Der hat seinen Style gelebt irgendwie, ne?
Ja, das Eisen hat durchgezogen, ne? Das ist Maschen. Ja, und deswegen, ich habe da wirklich so gerne gearbeitet, weil ich habe in Maschen, ne, in diesem wunderbaren Maschen, was wirklich für uns wunderbar ist, da habe ich gelebt, hatte dann immer 20 Minuten nach Lüneburg, 20 nach Hamburg, wenn ich mal Bock hatte. Und ich war Heimschläfer. Das ist ja auch so speziell in unserer Branche, ne? Also normalerweise oder oft hast du es ja so, gerade als freiberuflicher Schauspieler, mal irgendwie 2 Tage in München, dann wieder 3 Wochen in Köln, vielleicht mal in Brandenburg wieder ein paar. So, und deswegen, das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte ja abends zu Hause sein bei der Familie. Und ich konnte so mein Kind aufwachsen sehen, der ist da zur Grundschule gegangen, ja, ist jetzt kurz vorm Abi. Und das ist schon so paradiesisch. Das hat man als Schauspieler in der Regel nicht, so eine Situation.
Mhm. Großartig.
Deswegen habe ich das sehr gefeiert.
Und jetzt bist du auf Mallorca, machst Urlaub, mach uns mal ein bisschen neidisch. Habt ihr gutes Wetter oder ist es genauso eine Grütze wie bei, na, wobei bei uns scheint gerade die Sonne. Sehr, sehr muss man sagen, heute ist eigentlich ganz nett, aber so die letzten Tage waren halt nicht so cool.
Naja, wir haben vor allen Dingen Licht. Das ist so der Hauptunterschied, ne?
Das stimmt.
Also das Licht kommt früher und das Licht geht später. Ich habe Anja, meine Frau, die besucht mich jetzt am Wochenende. Heute kommt sie, ich freue mich total.
Oh, cool.
Aber wir haben die Tage immer so ein bisschen dann Standleitung gemacht, ne? Und das ist immer so lustig, wenn ich dann früh morgens aufstehe und aus dem Fenster gucke. Ich gucke dann über den Hafen und aufs Wasser und die Sonne geht auf. Und dann frage ich immer so, wie ist denn bei dir gerade? Und dann schickt sie mir ein Foto per WhatsApp. Dann ist es halt... Es ist halt schwarz, ne? Du siehst nichts auf dem Boden, es ist schwarz.
Aber das ist genau richtig, was du sagst. Das ist hier, ich finde, das war die letzten Wochen, es war einfach wie so eine graue Wolke über uns, mal mit mehr und weniger Nebel und du hast kein Licht. Also das ist wirklich hier jetzt heute, das ist das erste Mal eigentlich dieses Jahr, dass wir so einen Sonnenschein haben.
Ja, das ist so die Zeit von Oktober bis April, ne? So diese 7 Monate. Und ich nenne es immer, ich nenne das immer liebevoll, ja, wie schlimm, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Ich sage immer liebevoll dazu, das sind die 50 Shades of Grey.
Ja.
Also mal hellgrau und scheiße, mal ist es dunkelgrau und scheiße, aber eigentlich ist es immer scheiße. Und naja, auf jeden Fall, das ist so einer der Gründe, warum ich gerne hier bin. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt auch eine Ausbildung zum Ballermann-Sänger. Das ist sehr gut bezahlt.
Oh ja, toll, super, ja, großartig.
Ist auch nicht ganz so weit weg von dem, was ich bisher gemacht habe. Weißt du, ob jetzt
da arbeitest du
Serie oder so.
Vor allem, da kannst du auch tagsüber die Sonne am Strand genießen und arbeitest ja in erster Regel abends oder nachts. Ne?
Also passt. Genau, ich brauche noch einen Künstlernamen. Habt ihr eine Idee, irgendwas, was so eingängig ist, so ein bisschen, ja, so was auch dazu passt?
Die Tote Rose.
Die tote Hose?
Nee, Rose, tote Rose. Tote Rose.
Die tote Hose.
Die tote Rose. Die tote Rose lebt.
Ja, und den ersten Alkoholsponsor, den kannst du dir auch selber besorgen von deinem Rum. Insofern, also die Voraussetzungen, ja, Hakim, sind schon mal ziemlich gut, wie ich finde.
Ich wittere da großes Potenzial und wirklich viele Synergien. Ich glaube, das mache ich.
Auf welcher Ecke bist du denn eigentlich, wenn du sagst, du guckst auf den Hafen?
Das ist im Südwesten. Kennt ihr euch ein bisschen aus da?
Oh, du bisschen, ja, ich nicht.
Ja, das ist so die Ecke Santa Ponsa, Toro, Port Adriano.
Schön. Hm? Wie lange bleibst du denn jetzt da noch auf Mallorca?
Ja, ein bisschen schon noch.
Bisschen schon noch.
Ja, ich muss ja meinen ersten Auftritt vorbereiten am Ballermann. Ne? Das ist ja... Muss ich ein bisschen.
Nein, ich weiß zufälligerweise, dass man dir auch schon mal das Singen angeboten hat. Ne? Und da ist ja... Sag selbst, was ist daraus geworden?
Total. Und damit habe ich mich gut eingereiht in die Riege von vielen anderen erfolgreichen Menschen, die mit Singen erfolgreich sind. Ich kann nämlich auch nicht singen. Und
da haben wir wieder was Gemeinsames.
Aber ich weiß, dass Dennis gut singen kann. Kommen wir aber später zu. Ich habe das tatsächlich angeboten bekommen und war erst... Das lag daran, weil ich in meiner Serie in den Toten Hosen, Roten Rosen, da habe ich meine Rolle musste singen. So, und dann haben die tatsächlich mich als, naja, die Geschichte war so, dass der Ben aufgetreten ist mit den New Rainy Birds, das war der Bandname, New Rainy Birds. Und ich sollte auf der Bühne stehen und singen und die haben sich dann Spaß gemacht und wirklich dann diesen Song mich einsingen lassen im Studio. Ich stand im Studio und musste singen, obwohl ich nicht singen kann. Wie verrückt ist das?
Ja.
Andererseits stand ich ja bei Verbotene Liebe auch vor der Kamera als Schauspieler und konnte nicht schauspielern. Also
komm, jetzt stapelst du tief.
Nein, nur der Anfang war schlimm, ganz ehrlich. Wenn ich heute jetzt also Sachen von Verbotene Liebe sehe, da kotze ich im Strahl, wirklich. Ja? Weil das nämlich, ich konnte es wirklich nicht. Also ich wurde da reingeworfen ins kalte Wasser und hatte keine Ahnung von gar nichts. Und ich weiß noch, ich stehe dann irgendwie, mein erster Drehtag, stehst auf einmal dann in so einer Kulisse, in so einer Sperrholzkulisse, stehen drei Kameras um dich herum und 30 Leute mit Licht und Ton und Regisseur und bitte, und jetzt ganz entspannt.
Abliefern.
Und ja, genau. Und da war ich eben halt alles andere als entspannt. Und das war, wenn ich das jetzt heute gucke, gruselig. Das war echt die goldene Himbeere in Excellence. Also das war ganz, 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 ganz schrecklich. Und naja, gut, ich habe mich da so ein bisschen reingearbeitet, ne, in das Thema. Zum Schluss war ich so ganz zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Aber die Anfänge waren holprig, ganz ehrlich.
Ja, deswegen gucke ich mir auch solche Sachen von früher nicht mehr an. Kannst du dich noch so an deine Anfänge erinnern, rückblickend?
Ja, klar.
Hast du mal deine erste, wir haben ja schon oft über deine erste Fernseh-Appearance geredet.
Ja. Ich kann mich sehr gut dran erinnern, aber ich möchte es mir auch nicht mehr ansehen.
Das macht man irgendwie auch nicht mehr.
Es war immer ganz lustig, wenn jetzt, wo mein neues Buch ja raus ist und dann Signierstunden sind und dann eben die Menschen kommen mit alten Kochbüchern aus Polettos Kochschule und allein schon, wie wir da aussehen.
Ja, ich bin da auch teilweise noch drin in diesen Büchern, ne? Als wir die Sendung zusammen gemacht hatten. Ja, das ist. Man kann es auch auf YouTube noch nachvollziehen.
Ja, muss man.
Gibt es eure Serien eigentlich auch auf YouTube? Kann man das auch irgendwie noch gucken? Alte Marino-Folgen? Bestimmt, oder?
Das weiß ich nicht, müsste ich ja immer gucken. Also, Rote Rosen gibt es auf jeden Fall in der Mediathek, das ist mir bekannt. Mhm. Aber für die, ach bestimmt, gibt das mal einen hier bei Marienhof. Wie hieß ich denn noch einmal schnell? Kai Süßkind, Marienhof. Mhm. Oder eben halt Verbotene Liebe, Alexander von Deinburg-Thalbach, mit Bindestrich.
Bitte. Ach du Scheiße, ehrlich, also da habe ich dich noch nicht so verfolgt.
Alexander von.
Deinburg-Thalbach. Solche Namen krass. Muss sich aber auch erstmal ein Autor einfallen lassen, ne?
Das stimmt.
Wahnsinn, ne? Naja, gut. Und das war eben halt damals so das Ding. Und mit dem Singen war es ähnlich. Da bin ich ins Studio gekommen und musste auf einmal singen. So, und konnte es natürlich nicht und habe so gemacht, wie ich gedacht habe. Und das fanden die Produzenten irgendwie ganz überraschend, weil ich da, das ist schon schräg. Also vom Mikro zu stehen, Dennis, du kennst das ja, ne? Und dann singen zu müssen, das kann auch irgendwie, das kann auch einem Angst machen irgendwie, ne? Mhm. Weil das nicht kann.
Ja.
Aber ich habe dann so ein bisschen so nach dem Motto, ach komm, ist scheißegal und durch. Und das fanden die, glaube ich, so ganz irgendwie beeindruckend, dass ich mich da jetzt nicht so eingeschissen habe. Und dann haben die eben halt Geld gewittert, zu Recht, weil die haben sich gedacht, ey, mal eins und eins zusammengezählt. Ja, ne? Das ist ein Typ, der ist irgendwie bei der reichen Frau 35 ist der bekannt durch Rote Rosen. Ne? Und gleichzeitig könnte der doch auch mit Schlagern eben halt genau diese Zielgruppe erreichen. Also könnte das ein gutes Geschäftsmodell sein. Und mein erster Gedanke war, stimmt, das geht um Kohle.
Ist ja mehr.
Stimmt. Ich könnte mir, also genau, ich habe genau die gleiche Idee gehabt und dachte so, ja, stimmt, also könnte man direkt mal ausprobieren. Dann haben die mir Vorschläge für Songs gemacht. Ich stand ein zweites Mal im Studio, also in eigener Sache sozusagen, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich hier richtig groß rauskommen. Und habe dann irgendwie den zweiten Song eingesungen, also der mich ganz groß rausbringen sollte. Und habe dann aber tatsächlich am Ende, habe das nicht durchgezogen, weil ich dachte, nee, das bin nicht ich, weil ich kann ja gar nicht singen. Ich wäre mir vorgekommen wie so ein Hochstapler. Weißt du, die meinten dann zwar, nee, kannst du alles Playback machen und so weiter, aber das, nee, ich muss irgendwie auch noch in den Spiegel gucken können. Und das war genau das Ding. Also ich stand nicht dahinter, ich konnte nicht singen und hätte so tun müssen, als ob. Ja. Und das waren so die Sachen, wo ich gesagt habe, nee, Abbruch. Ja. Und dann aufgegeben.
Und habe auf die Millionen verdient. Ja, auf die Millionen verzichtet. Die Zeit der Studiokünstler ist vorbei. Du musst heutzutage musst du wirklich alles auch live reproduzieren können, was du da im Studio verzapfst, weil das teilweise dann auch wirklich nur noch die einzigen Möglichkeiten sind, Geld zu verdienen in der Musik. Das ist ja nun mal leider so. Mit Streams verdienst du nicht viel. Da musst du schon im Live-Geschäft gut situiert sein und einsteigen. Und da werden es dann die Leute früher oder später merken, wenn das eine Mogelpackung ist. Ne?
Ja, genau.
Hakim, das war eine wirklich schnelle Stunde, die wie im Flug vergangen ist. Vielen, vielen Dank, dass du extra rechts rangefahren bist und aus dem Auto auf Mallorca mit uns gesprochen hast. Das ist eine große Ehre und ein großer Spaß gewesen mit dir.
Ich bin gar nicht rechts rangefahren. Ich war die ganze Zeit linke Spur Autobahn mit Lichthupe. Habt ihr das nicht gemerkt?
Haben wir nicht gemerkt. War super.
Nee, du bist ja ein Wahnsinn. Du bist ein multitasking-fähiger Typ. Du kannst
total.
Mit 120 ja. auf der linken Spur und gleichzeitig ins Handy gucken. Hervorragend.
Ja, du, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht mit euch beiden, wirklich. Conny,
ja.
ne, ich komme auf dich zurück.
Ich werde jetzt erstmal, ich fahre jetzt ins Restaurant und fange an, das Körbchen zu suchen. Wenn nicht, werde ich mir von Dennis deinen Kontakt holen und vielleicht noch ein zweites Körbchen anfordern.
Das du, also ich auch sagen. Genau, also wirklich, lass dir von Dennis meinen Kontakt geben und lass doch mal zusammen telefonieren. Also ich habe wirklich den Traum, dass der Rum, der wenn du das Körbchen findest, wirst du es sehen, der ist wirklich unfassbar gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Ich sag das nicht nur so. Und ich würde gerne so viele Leute damit erreichen und überzeugen, aber du musst den Leuten erstmal erklären, dass es uns gibt.
Ja, klar.
Und wo es uns gibt. Ne? Und also, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, Conny, super gerne. Lass uns doch mal bitte einen Schlachtplan machen.
Sehr, sehr gerne. Irgendwann kommst du ja von der Insel zurück, ne?
Ja, mal gucken.
Ich sag mal so, da machen wir nicht lange rum. Da wird einfach die Connection hergestellt. Und dann gibt's das demnächst
rum in Nacken. Ne?
Genau, gibt's das demnächst in Paulas zu trinken. Hakim, Haurinski, grüßt die Insel von uns und habt noch eine ganz, ganz tolle Zeit und grüßt deine Familie, wenn sie nachgekommen ist.
Das werde ich machen. Euch auch vielen Dank, war sehr lustig mit euch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Das hoffe unbedingt. Ich auch, mein Lieber. Mach's gut.
Bis Bleib dann.
Schön gesund. Tschüss.
Ciao.
Ja, dir auch. Ciao, ciao.